Boys Are Back in Town und das ist Thin Lizzy von 1976. Ein Song, der fast nicht aufs Album gekommen wäre und dann später aber sogar beste Single wurde bei den NME Awards 1976. Ganz spannende Geschichte und sehr besonders auch, weil das zwei singende Gitarren sind, die wir in diesem Song hören. Hört mal genau hin. Und The Boys Are Back in Town gilt auch für diese Episode, denn auch in diesem Jahr treffe ich mich wieder mit Ulf Sonntag von der Reiseanalyse und Michael Buller vom VER, um die Daten und Fakten zum Reisemarkt 2026 zu diskutieren. Die werden heute zeitgleich vorgestellt auf einer Pressekonferenz. Wir reden über die Ergebnisse der Reiseanalyse. Ich freue mich und wünsche viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Ja, die Boys are back in town und die Boys, das sind diesmal und wieder Ulf Sonntag von FUR NOT Reiseanalyse. Hallo Ulf.
Hallo Roman.
Und natürlich auch wieder Michi Buller vom VER. Servus Michi.
Hallo Roman, grüß dich.
Ja, und der dritte Boy bin ich dann halt. Wir reden wieder, und das ist jetzt, glaube ich, das vierte oder fünfte Mal, über die Daten und Fakten zum Reisejahr 2026. Also diesmal natürlich zum ersten Mal zum Jahr 2026, aber immer die Daten und Fakten. Die werden jetzt gerade veröffentlicht, auf einer PK vorgestellt. Das sind die Ergebnisse der Reiseanalyse, die der Ulf mitverantwortet, über die wir uns ein bisschen ausführlicher unterhalten wollen. Wir wollen herausfinden, in welche Richtung entwickelt sich der Markt? Was sind die Faktoren, die ihn extrem beeinflussen? Was hat sich verändert in der letzten Zeit? Gab es so bestimmte Predictions, die wahr geworden sind? Und gibt es Dinge, die völlig neu auf dem Markt sind? Und ich würde tatsächlich auch beginnen, Ulf, einfach mal zu fragen, eine ganz grobe Einschätzung, einfach mal, welche neue Entwicklung können wir auf dem Reisemarkt aktuell beobachten?
Erstmal ist ja nicht neu unbedingt gut, sondern auch stabil gut. Und ich habe mir letztes Mal im Fazit gewünscht, so ein bisschen, das war so ein bisschen Wunschdenken, ne, dass wir nach den ganzen Krisen, Kriegen, zumindest im Reisebereich in etwas ruhigeres Fahrwasser zu kommen. Und es schien sich letztes Jahr schon so abzuzeichnen und wir scheinen wirklich in dieser Entwicklung auch weiter drin zu stecken. Also es ist ein bisschen ruhiger geworden. Die Ausschläge auch bei den Volumina, wie man reist, wie viele Reisen sind ja wirklich nicht groß. Und es sieht insgesamt, sagen wir mal, im Gesamtmarkt, wir gucken ja immer auf die gesamte Nachfrage der Deutschen oder der deutschen Bevölkerung, der Bevölkerung in Deutschland, wie viel Urlaubsreisen machen die? Urlaubsreisen ist bei uns 5 Tage und länger. Wie viel Kurzurlaubsreisen machen die? Und da sehen wir eben so viele Urlaubsreisende wie noch nie, so hohe Ausgaben wie noch nie und auch weiter ein sehr, sehr hohes Niveau an Kurzurlaubsreisen. Das ist ein ganz bisschen niedriger als im letzten Jahr, aber davor hatten wir eben irre Anstiege. Was wir aber auch sehen, die Kurzreisen scheinen so ein bisschen zu verdrängen, die zusätzlichen langen Urlaubsreisen, also über 5 Tagen. Das heißt, es gibt so eine gewisse Konzentration bei vielen, also sowohl mental als auch eben vom Budget her, auf eine lange Reise. Für mich immer völlig unverständlich, aber es ist so. Und das ist eben so, sagen wir mal so, von den Volumendramen das, was wir haben. Ne? Wir sind aber auch bei dieser Reiseintensität Menschen, die mindestens eine lange Urlaubsreise gemacht haben in der Bevölkerung, bei mittlerweile knapp 81%. Wir hatten immer gedacht, die Schallgrenze liegt so ungefähr bei 3/4. Also das heißt, das ist wirklich immens hoch. Und eben genau bei den Ausgaben, das ist ja, glaube ich, einfach doppelt getrieben durch einfach wirklich wir diese hohen Preissteigerungen einfach bei Urlaub gehabt haben, aber eben auch, dass man sich dann für diese eine Reise, die die meisten dann nur machen, auch ein Stück weit was gönnt. Genau.
Also wir reisen weniger, aber also jetzt muss man nochmal sagen, das ist der Blick auf die Zahlen von 2025, das ist keine Vorausschau, sondern das ist genau, da wirklich erhoben hat. In meiner Übersetzung heißt es jetzt, wir reisen alle weniger, dafür teurer und reisen deshalb weniger, Michi. Wie siehst du das?
Ich würde es mal so ausdrücken, aus der Sicht der Touristik. Also der Statistiker sagt natürlich, die Schwankungen sind nicht groß. Ich gucke so auf dieses Granulate Und als Touristiker würde ich dann sagen, naja, ich glaube, dass unsere Kunden sich gerade beim Reisen optimieren. Also die Zeiten von Nachholeffekt und gib mir was du hast, glaube ich, sind jetzt vorbei. Man darf ja auch nicht vergessen, die Preissteigerung in dieser 2019 vor Corona-Zeiten zu jetzt sind immens. Ich glaube, was gut ist, ist, dass der Haushalt stabil, beim Haushaltseinkommen stabil 7,1% verwendet werden für Reisen. Dass man auch tatsächlich, haben ja auch viele Kunden gesagt, dass sie eher an anderen Leistungen sparen als oder sogar fürs Reisen sparen. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, wo wir sagen müssen, jetzt müssen wir Obacht geben. Also Reisen ist kein Selbstläufer mehr. Wir sehen eben die Zweitreise, was Ulf sagte, die deutlich nach unten gegangen ist. Und allein zu 2019 fehlen uns da 5 Millionen Reisen. Es gab Gott sei Dank mehr Erstreisen. Aber dann sehen wir eben auch, dass dieses Jahr die Zweitreise nochmal zurückgegangen ist. Und bei den Kurzreisen, die weit über 2019 liegen, haben wir auch einen leichten, bei den Anzahl der Reisen, sozusagen Rückgang. Und meine These ist natürlich, die Leute optimieren sich gerade fürs Reisen. Und wir müssen jetzt Obacht geben, dass wir den Bogen nicht überspannen, dass wir jetzt sozusagen noch mal teurer werden und die Leute dann möglicherweise sagen, so jetzt kann ich es mir gar nicht mehr leisten und jetzt gehe ich auch gar nicht mehr reisen. Und das wäre für mich so ein Warning an die Branche, sich sehr wohl zu überlegen, wo wir mit den Preisen noch hingehen.
Ulf, konntet ihr analysieren, wo die Preissteigerungen am stärksten sind und was die wesentlichen Faktoren für das Pricing ist?
Ehrlich gesagt ist das, was, weil wir gucken ja auf die Nachfrage und auf die Ausgaben und teilweise fragen wir die Leute ein halbes Jahr bis ein Jahr nach der Reise eben, wie es war. Das heißt, da kriegen wir es ehrlich gesagt nicht so fein aufgedröselt. Ich glaube, das sieht man wirklich mehr, wenn man den Markt betrachtet aus Angebotssicht. Das machen wir aber nicht. Was wir aber sehen ist, dass ja, was Michi schon gesagt hat, ne, zum einen, dass eher anderswo gespart wird als an der Reise, dass wenn die Leute im Urlaub sparen müssen, sie verschiedene Optionen haben und eigentlich auch die Optionen erst dann ziehen, wenn es sein muss. Wir haben ja auf der Pressekonferenz auch die Zahlen von TDA gehört und auch da im Abgleich und mal so querschauen auf die Daten so ein bisschen geguckt, es scheint so zu sein, dass es möglicherweise bei den Zusatzausgaben vor Ort ist oder den Ausgaben vor Ort ist, weil wir erfassen ja alle Kosten auf der Reise, alle Ausgaben auf der Reise, haben da nicht so eine starke Entwicklung wie die TDA, die eben nur den sozusagen den Teil anschaut, der beim Veranstalter landet. Und die Schlussfolgerung ist eben, und das ist eben auch durch andere Studien teilweise gestützt, dass es eben dann teilweise eben am Urlaubsort ist. Und das ist auch neben sowas wie Sonderangebote suchen, wie versuchen, wenn man kann, in der Nebensaison zu reisen. Das sind so die Strategien, die man eben hat. Aber am Ende zieht man wirklich zieht man sie nur, wenn man muss. Und dann zieht man die halt in dem Moment am besten passt. Und letzter Satz dazu. Wir haben ja gesehen, bislang haben die Menschen wirklich so ziemlich jede Kröte geschluckt, die da zu schlucken war bei den Preissteigerungen. Aber wir sehen auch, das muss ihnen nicht so notwendigerweise gefallen. Also wir haben so knapp an die Hälfte der Menschen, die sagen, ich habe mich schon mal in den letzten Jahren über zu hohe Preise geärgert. Und das ist ein Wert, das gucken wir erst seit 3 Jahren drauf, aber der da auch wirklich von einem Drittel jetzt zu fast der Hälfte hochgegangen ist. Also das heißt, ne, man schluckt die Kröte, aber es muss einem nicht schmecken.
Das ist dann wieder das Märchen vom zerbrochenen Krug, ne? Die ja dann irgendwann bricht, wenn einfach nichts mehr geht oder so. Wenn du sagst, die Strategien sind ein bisschen anders, dann haben wir sicher auch ein Thema bei den Reiseformen. Haben wir da eine Verschiebung? Wenn man im letzten Jahr politisch natürlich sehr gejatzt das Thema Pauschalreise. Die Pauschalreise ist stabil, habe ich an den Zahlen gesehen. Das ist tatsächlich auch noch ein ganz wichtiger Faktor. Ansonsten gibt es Veränderungen bei den Reiseformen, also wie die Leute reisen?
Also vielleicht dazu bei der Organisation wirklich nicht so stark. Wir sehen, es wird immer professioneller. Das heißt, es gibt immer weniger, die gar nichts buchen oder nicht vorab buchen, sprich irgendwie ins Blaue fahren oder eben vor allen Dingen sind das welche, die dann auch eben in der Verwandtschaft in der Regel wohnen und dann mit dem Auto hinfahren. Das heißt, wir sehen, wenn wir Pauschal und Baustein zusammennehmen, einen leichten Zuwachs beim Baustein und wir sehen aber auch einen leichten Zuwachs bei den Individualbuchungen. Also das heißt, das geht wirklich, ne, beide Teile legen leicht zu Kosten von gar nicht gebuchten Reisen. Und wenn man jetzt guckt, ne, eher so von der Art, was die Leute machen, ja, es geht so ein bisschen zusammen mit dem Ziel. Wir haben diesen wahnsinnigen Trend zum Mittelmeer. Im Moment 44% aller Reisen, muss man sich mal vorstellen. Ne? Wir gehen da wirklich fast auf die Hälfte aller Urlaubsreisen, die ans Mittelmeer gehen. Vor Corona waren wir da so bei einem guten Drittel. Also eine starke Tendenz dahin. Und das ist ganz gut gedeckt und auch erklärt mit den Motiven oder der Entwicklung bei den Motiven, ne? Wo viel auch... ne, Entspannen ist schon dabei, Abstand zum Alltag, Sonne ist ganz oben, Spaß, Freude. Das heißt, das passt gut, das kann man an vielen Zielen machen. Aber wo wir eben Entwicklung gesehen haben bei den Motiven, ist gerade bei so hedonistischen Motiven wie genießen, mir was Gutes tun, auch was für mein Aussehen tun, also wirklich auch... ja, so ein bisschen was Lapidares vielleicht dahin gesagt, aber man möchte sich selber was Gutes tun und das vielleicht nicht unbedingt mit nur Schlafen und Ausruhen, aber mit eben, ne, schönem Drumrum, nicht ganz so viel Informationsgeprassel vielleicht, wie man im Alltag hat. Also ich glaube wirklich dieses Alltag vom Abstand vom Alltag und sich selber bewusst was Gutes tun. Das ist wirklich eine ganz große Stärke von Urlaub machen insgesamt. Und das ist was, was den Leuten auch im Moment ganz besonders bewusst ist.
Ich würde das unterstützen, was der Ulf sagt. Ich glaube auch, es passiert ja so viel in der Welt gerade. Man möchte ja gar keine Zeitung mehr lesen. Gerade die ersten 8 Tage wären eigentlich schon so weit gewesen in diesem neuen Jahr, dass man gesagt hat, okay, lass uns gleich in 2027 weitermachen. Ich glaube auch, deswegen ist das Reisen schon nach wie vor ein wichtiges Gut, einfach auszubrechen. Das größte Problem des Tages ist, was essen wir heute Abend oder wann gehen wir zum Strand? Und ich glaube, das macht auch das Reisen aus, dass man eben aus allem ausbricht. Und ich meine, unser Arbeitsleben hat sich ja auch enorm beschleunigt. Also, und again, vielleicht ist das auch der Grund, man spart, also ich fand ja erstaunlich in dieser Statistik, dass man so an Kleidungskäufen eher spart, als beim Reisen irgendwie. Und das ist, Kleidung hat man ja täglich an und zum Reisen geht man einmal im Jahr. Und dann gab es noch andere Bereiche, wo ich erstaunt war, dass man da wirklich eher spart als am Reisen.
Und wenn sich das jetzt mal, oder wenn man sich das noch ein bisschen näher anschaut, Ulf, gibt es dann bestimmte Destinationen, also ganz konkret, nicht nur das Mittelmeer, sondern haben Länder irgendwo gewonnen und gibt es dann vielleicht auch so in den Ansprüchen, dann ist der 5-Sterne-Luxus eher da oder das Luxus-Kreuzfahrtschiff oder hält sich das nach wie vor in der Range, die wir kennen?
Ja, also sagen wir mal, das ist bei uns immer von Jahr zu Jahr so ein bisschen langweilig, weil die Top-Ziele des letzten Jahres sind auch die Top-Ziele diesen Jahres. Ne? Das heißt, du hast die leichten Verschiebungen zwischen den Rankings, aber das ist manchmal wirklich 0,1, 0,2 Prozentpunkte, die dann den Unterschied zwischen Platz 5 oder 6 im Ranking machen. Griechenland läuft gut, Österreich läuft erstaunlich gut, sagen wir mal, als einziges Ziel, was nicht Mittelmeer ist, in den Top 5 Auslandszielen. Kroatien sowas ist stabil oder hat ein ganz bisschen weniger. Also das heißt, da ist so ein bisschen Bewegung, aber sonst sagen wir so ein bisschen fest zementiert sind so die Top 3 im Ausland. Das ist eben Spanien, Türkei, Italien. Aber das sind ja eben die Mittelmeerziele. Und genau, das ist sozusagen das für den Gesamtmarkt. Ich glaube, im Veranstaltermarkt bei den Zahlen von der TDA, da ist noch ein bisschen mehr Musik drin und auch ein bisschen mehr Wechsel. Aber da muss man sich auch mal bewusst sein, da messen wir eben was anderes als die. Und deshalb kommen dann auch teilweise andere Ergebnisse raus.
Ja, Michi?
Ja, also das ist interessant, dass der Veranstaltermarkt da tatsächlich anders tickt, aber ich glaube, das liegt auch an den Flugverbindungen. Also wir haben ja vom Roland vorhin gehört, Bulgarien, das also letztes Jahr 60% Steigerung plötzlich hat und jetzt groß am Kämpfen ist, weil es keine Flugverbindung mehr gibt. Also und das macht natürlich auch dann den Unterschied aus. Also man sieht da eben zum Beispiel, die Türkei ist sehr stark im Veranstaltermarkt und gemäß den Zahlen ist es mit Spanien mal mindestens gleich auf, wenn man nur die reinen Veranstaltermarkt sieht. Aber das hat alles natürlich damit zu tun, wo es Kapazitäten, Hotels, Flüge und so weiter gibt. Und da ist natürlich auch Griechenland letztes Jahr sehr stark gewesen. Portugal ist mit dabei, ist aber noch ein relativ kleiner Markt. Und dann natürlich auch das Thema Fernreisen, was ich auch nochmal spannend fand, dass die Leute halt dann nach Mauritius, also was früher so mal als totales Luxusgut, das musste man sich leisten können. Da ist vielleicht heute auch der Preisunterschied zu Griechenland und Mauritius vielleicht dann auch eine andere Größenordnung. Aber da finde ich auch nochmal interessant, wie sich da diese Märkte gegenüber dem Gesamtmarkt, wo Leute sich selbst Reisen organisieren, vielleicht auch mit dem Bus hinfahren, Einzelleistungen, also oder Kurzreisen machen, wie da der Markt zum Teil so ein bisschen unterscheidet.
Dann lass uns doch mal zur Organisation der Reise kommen oder vielleicht ganz konkret, und das ist ja mit euch beiden immer interessant zu diskutieren, zu den Buchungswegen. Ja, wir haben ja immer darüber gesprochen und es war ja immer das Damoklesschwert, was über den stationären Vertrieb ging und es wurde auch negiert und so weiter. Also wir haben das Thema Online-Buchung versus persönliche Buchung. Und da gibt es einen ganz klaren Trend, oder, Ulf?
Ja, digital. Ja. Also, ich weiß gar nicht, bei mir ist das ja auch immer die Sache. Wir gucken immer auch gespannt auf die neuen Zahlen und haben ja auch unser eigenes Bauchgefühl. Und auch wissend, dass Michi und Team immer die Ersten sind, die mit den Daten versorgt werden, hat man ja auch die Hoffnung, dass man da dann auch gute Ergebnisse hat. Dann gibt es weniger zu diskutieren. Ja, aber es geht ja auch immer bergauf. Also das ist ja wirklich auch so, wir machen ja auch diese Trendbetrachtungen und Trendstudien, wo wir auch immer versuchen, 10 Jahre in die Zukunft zu schauen. Das klappt wirklich mal mehr, mal weniger gut mit den Parametern, auf die wir schauen. Also beim Volumen haben wir es eigentlich tendenziell immer in der Vergangenheit unterschätzt. Wo wir immer ziemlich gut lagen, war beim Digitalen oder bei der Verschiebung zwischen den Buchungswegen, weil das wirklich auch ein fast linearer Trend ist, der hat so ein bisschen mal gezuckt während Corona, wo da gab es eben die Ausschläge nach oben, weil die Reisebüros auch zu hatten. Das hat sich dann wieder sozusagen auf die alte Linie zurückentwickelt. Nur normalerweise würde man ja irgendwann einen Sättigungseffekt erwarten. Ne? Bei den langen Reisen sind wir jetzt schon, bei 58%, bei den kurzen Reisen bei 87%. Also das heißt, da sind wir schon irre hoch, aber es gab echt nochmal einen Sprung vom letzten Jahr auf dieses Jahr um jeweils, eigentlich beide Male 4 Prozentpunkte, ne? Von 54 auf 58 und von 83 auf 87. Und das würde man auf diesem hier hohen Niveau eigentlich gar nicht mehr so erwarten. Also das heißt, das ist wirklich schon beachtlich, dass da immer nochmal eine Schippe drauf geht.
Man kann mich erinnern, als wir angefangen haben, über die Daten und Fakten zu sprechen, da habt ihr die E-Mail einfach in den Online-Kanal mit reingenommen. Das trennt ihr jetzt interessanterweise. Und ich finde es ganz spannend, dass wir sagen, okay, also jetzt generell bei jeder Reise, die mindestens eine Übernachtung hat, sind wir bei 2/3, die wirklich online gebucht werden. Und E-Mail kommt nochmal dazu.
Na, also das dann. Also ich glaube, wenn man das alles mit reinrechnet, also wir haben das ja auch in den Statistiken drin, wir haben ja auch Leute, die hybrid buchen. Und wenn man sagt, alle Reisen, und das sind ungefähr 6%, der Wert übrigens fällt seit 3 Jahren, das finde ich auch nochmal ganz spannend. Wenn man aber eben die Daten nimmt über alle Reisen hinweg, dann sind wir jetzt inklusive der Hybrid der 6%, sind wir bei 77%. Und das ist ein Sprung von 4 Prozent fast 4% im letzten Jahr. Und das hat mich ehrlich gesagt auch nochmal erstaunt. Aber es zeigt auch, es ist zumindest meine These, es war auch mein Teil meiner Einführungsrede. Ich würde sagen, wir müssen nicht mehr über diese Nuancen reden und Digitalisierung als Seitmarkt, sondern ich würde sagen, die Digitalisierung ist mittlerweile das Betriebssystem der Touristik. Also es ist nicht mehr so, kann man machen, könnte man. Und vielleicht ist auch dieser Sprung, also wir sehen das ja auch jetzt im Januar mit den TDA-Zahlen, in welchen Kanälen wurde verkauft, zeigt eine ganz klare Richtung. Die Onliner sind, oder das Online-Business ist im Plus.
Das ist eine gute Nuance, die du gerade bringst. Reden wir jetzt noch von Onlinern oder reden wir noch vom Online-Business? Ne? Also gibt es überhaupt noch Onliner, wenn sowieso jeder online bucht?
Gibt es natürlich auch. Die haben natürlich die höchste Kompetenz in dem Bereich, aber natürlich hat auch ein Reisebüro eine Webseite oder ein Veranstalter eine Webseite oder ein Leistungsträger eine Webseite. das ist eben nicht mehr wie früher, wäre gut, wenn wir es machen und müssten wir uns da nochmal professionalisieren. Ich glaube einfach, das Thema, das ist meine These, Digitalisierung ist jetzt abgeschlossen in der Touristik. Natürlich werden wir da weiter wachsen und neue Themen noch packen. Ich glaube, dass das Thema KI jetzt eine wesentliche Rolle spielt und den wesentlichen Fokus auch braucht, wie wir damit als Branche umgehen, weil da sehe ich die größten Veränderungen.
Ja. Auf das Thema kommen wir gleich noch, aber zum Abschluss vielleicht nochmal an Ulf. Ich sehe ja einen Punkt auf den Zahlen, die ihr habt, dass es schon noch so ist, dass bei Reisen, die so über 5 Nächte sind, das persönliche Gespräch schon noch ein wichtiger Faktor ist. Also da ist es immerhin noch ein Drittel der Kunden.
Ja, ist ein bisschen weniger, aber genau, das wird auch vermutlich nicht wegbrechen, weil ich glaube, der Grund ist auch, was Michi gerade gesagt hat, die Reisebüros sind ja auch nicht Mono-Channel aufgestellt, sondern ich buche meistens ehrlich gesagt auch digital, aber neulich habe ich mal im Reisebüro gebucht, am Ende war es dann aber auch so, die Beratung hatte ich mir da telefonisch geholt im Reisebüro und am Ende habe ich aber auch einen Buchungslink bekommen, wo ich dann direkt die TUI-Reise dann bei der TUI direkt, oder ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, wahrscheinlich ist das Geld zum Reisebüro geflossen, aber es war einfach ein Buchungslink, ist mir ja eigentlich auch ganz egal, ne? Als Endkunde. Aber das heißt, die wären ja lange schon weg vom Fenster, wenn sie noch so arbeiten würden wie irgendwie in den 90ern. Die Pauschalreise ist ja auch schon ganz oft totgesagt worden, weil sie eben, aber sie hat sich eben wieder eben auch dann erfunden, neu erfunden. Und ich glaube, eben dieser, auch mit allen Möglichkeiten, die wir digital haben, gibt es, glaube ich, einen gewissen Kern, der an irgendeiner Stelle der Customer Journey gerne eine Beratung durch einen Menschen haben möchte. Und das kann telefonisch sein, das kann auch telefonisch über das Callcenter von einem OTA sein. Aber manche sitzen halt auch einfach gerne vor einem Menschen und lassen sich beraten. Ne? Und deshalb wird das auch nie ganz wegfallen. Und ich glaube aber einfach, das liegt einfach daran, dass die Reisebüros sich da auch professionalisiert haben und einfach, dass nicht die Frage ist, digital analog, sondern im Prinzip, wie gut bespielt ein Reisebüro Multichannel? Und wenn sie das gut bespielen, dann wird da auch immer noch ein Teil der Kunden da vor denen sitzen. Und interessanterweise gibt es wirklich auch viele junge, die das gerne in Anspruch nehmen. Also das heißt, da haben wir gar keinen so starken Altersgradienten drin, sondern das ist eher so eine Art Bequemlichkeit und die Frage, will ich an irgendeiner Stelle mal vor jemandem mit Gesicht sitzen oder nicht?
Ist auch immer ganz gut, sich nochmal was bestätigen zu lassen an dem Punkt. Vielleicht ist es auch noch ein Gedanke wert, der Zugang ist natürlich auch viel einfacher. Ne? Mittlerweile sind eigentlich alle online. Also außer die Leute, die über 70 sind, da gibt es dann eben ein Drittel, was jetzt nicht unbedingt den Zugang zu digitalen Kanälen hat. Bei allen anderen können wir fast von 100% reden. Und dann muss man natürlich auch sehen, dank der großartigen Entwicklung im Vertriebsmarkt, egal ob stationär oder online oder Omnichannel, die Tools sind viel besser geworden. Es ist viel einfacher geworden, sich zu informieren, inspirieren zu lassen, aber auch zu buchen. Du hast es gerade genannt, Ulf, nein, ich kriege einfach einen Buchungslink. Ich habe einfach völlig andere Kommunikationswege mittlerweile und die nutzen ja eigentlich alle. Na, die nutzt der stationäre Vertrieb, die nutzen die Onliner, die nutzen die Gemischtwarenhändler und die nutzen vielleicht auch schon Branchenfremde oder Neueinsteiger. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben ja, das ist ja auch mal eine interessante Untersuchung wert, zu sehen, wo kommen Buchungen eigentlich her? Ne? Also welche Kanäle sind es denn jetzt noch? Ist es dann, wenn man auf der klassische, das Portal oder das Reisebüro, da gibt es jetzt auch schon die Influencer, die mit eigenen Wegen gehen. Ne?
Dieser Kreuzfahrtspezialist, der jetzt ein Reisebuch betreibt, ist auch ein spannendes Thema. Also letztendlich geht es ja darum, über welche Kanäle und wie einfach man mit dem Kunden eben kommuniziert. Da waren die Onliner natürlich, die klassischen Portale natürlich weit vorne und haben natürlich auch, ich sag mal, wahrscheinlich viele Barrieren auch, also ob es technisch war oder auch beim Verbraucher. Damals, als die Digitalisierung vor 20 oder 25 Jahren losging, habe ich immer gesagt, ich bin froh, dass es eBay gibt, weil die Leute da mal gelernt haben, man kann da irgendwie was kaufen und da funktioniert eine Abwicklung und ich kriege mein Produkt. Deshalb glaube ich, eBay hat viel dafür getan, dass die Digitalisierung überhaupt so schnell Fuß gefasst hat. jetzt ist es halt so, es ist kein nice to have, sondern es ist ein Teil deiner Vertriebsstruktur. Ja, Sichtbarkeit, gefunden zu werden, Möglichkeiten zu haben. Der Ulf hat ja auch den Ablauf mal ein bisschen skizziert. Also all diese Tools zu haben, und das meinte ich vorhin mit, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir sagen müssen, die Digitalisierung ist technisch abgeschlossen. Es ist das Betriebssystem oder Vertriebssystem, wie auch immer, beides, was die Branche eigentlich jetzt ausmacht. Und jetzt geht es dann irgendwann darum, sich um die nächste Entwicklung zu kümmern, wo die.
Genau, da kommen wir jetzt hin.
Jetzt dürfen wir.
Jetzt dürfen
wir. Ist, also Sichtbarkeit, Lesbarkeit, externe Sichtbarkeit, das spielt alles da eine Rolle.
Ja, genau, weil wir können ja nicht einen touristischen Branchenpodcast machen, ohne das Thema KI zu behandeln. Wir werden die anderen gehypten Themen jetzt heute mal außen vor lassen, aber zum Thema KI habt ihr natürlich auch nachgefragt. KI-Nutzung in der Reiseplanung und in der Inspiration. Und da sind die Ergebnisse schon erstaunlich, Ulf. Oder merkt man schon, dass das jetzt einfach angekommen ist, oder?
Ja, genau. Das geht jetzt auf die 20% zu, die das wirklich schon genutzt haben. Und dazu noch, wenn man es zusammennimmt, da sind wir schon bei deutlich über der Hälfte der Bevölkerung, die sozusagen dafür offen sind. Und das ist, finde ich, schon beachtlich, wenn man überlegt, den kurzen Zeitraum, in dem das gibt. Ich erinnere auch noch, wie wir vor einem Jahr saßen und überhaupt überlegt haben, nehmen wir es schon rein? Ist es nicht zu früh für den Verbraucher? Wir haben es, glaube ich, zum ersten Mal letztes Jahr im Mai gefragt und waren dann sehr, ehrlich gesagt, da schon geflasht, wie groß der Teil der Nutzer ist. Und wenn man dann sozusagen die letzte Sommersaison noch dazu nimmt, also es ist wirklich schon bei ganz vielen angekommen. Und es ist auch so, also wir sind da ziemlich differenziert reingegangen mal im letzten Herbst in der Befragung. Und es ist schon so, dass die Menschen da auch, also schon, also irgendwie sehr optimistisch, aber gleichzeitig nicht blauäugig reingehen. Ne? Also das heißt, sie haben ihre Vorbehalte, vielleicht auch teilweise ihre Vorurteile, aber das hält sie nicht davon ab, nicht zu nutzen oder nicht zu machen, sondern sie probieren dann einfach mal aus. Ne? Und dann probiert man eben auch erstmal natürlich mit Inspiration aus, mit Informationen vielleicht vor Ort, was man, ne, wo gehe ich denn jetzt heute Mittagessen oder so, gib mir mal eine Empfehlung. Und eben bei der Buchung zieht es noch nach, möglicherweise auch, weil da die Möglichkeiten und die technischen Anbindungen noch nicht so sind, wie man sich es auch vorstellt.
Was ich eigentlich an dem Thema total faszinierend finde, ist, wir reden jetzt von 3 Jahren. Alleine innerhalb dieser Technologieentwicklung. Ja, vor 3 Jahren waren wir total begeistert. Boah, also es gab 2018 schon Artikel drüber über OpenAI und so weiter, aber mit der Version 2.0, gilt so als iPhone-Moment. Und da haben wir gedacht, boah, das schreibt ja schon richtig gute Texte. Dann haben wir angefangen mit wilden Bilddingern am Anfang. Und heute ist vollkommen normal, dass man Bilder in KI erzeugt und die auch fehlerfrei rauskommen. Also nicht mal mit 6 Fingern und seltsamen Gesichtern und weiß der Teufel was, sondern so gute Bilder, dass man jetzt kennzeichnen sollte auch. Was übrigens im AI-Act drinsteht. Dann haben wir das erlebt in diesen 3 Jahren, dass die KI auch noch bewegte Bilder produziert. Das heißt, ich animiere mein Bild oder jetzt Text zu Video und das in einer Qualität ist, die echt erschreckend ist, wie gut die ist. Und das 3 Jahre. So, wenn man überlegt, bei der Einführung des HTTP-Protokolls gab es nach 3 Jahren 860 Webseiten weltweit. Also, und wie normal heute der Umgang mit KI ist, das ist eigentlich erschreckend. Und was ich eigentlich noch interessanter finde, ist, jetzt haben wir so diese ganze Stufe des, ich bediene mich und ich prompte und was ich. Und jetzt kommt schon ein Evolutionssprung in der KI, nämlich das Thema Agenten. Also selbstständig funktionierende Systeme praktisch, in der ich einen Prompt abgibt, der optimiert mit 10 unterschiedlichen Systemen oder Modellen im Prinzip arbeitet, Automatisierungsprozesse, also dachte man mit N8N, da sind wir schon an der Spitze, das kannst du jetzt schon wieder knicken, jetzt gehen wir schon an die nächste Evolutionsstufe. Und das wird Auswirkungen haben auf die Touristik.
Man sieht natürlich auch die Use Cases, wo KI potenziell oder jetzt schon eingesetzt wird. Ne? Also ich sage, okay, das sind Themen, die vielleicht auch ganz anders sind. Also das Thema Sprache ist ein ganz großes Thema. Aber also auch interkulturell Austausch. Ne? wichtiger Thema, wo KI helfen und nutzen kann. Wir reden jetzt nicht mehr über simple Preismatrix und irgendwie Preisvergleich. Wir reden über wirklich Empfehlungen vor Ort, Inspiration vor der Reise, Dinge, die sonst woanders passiert sind, die aber auch, also für mich zumindest heißen, okay, dann muss ich hier als Player im touristischen Markt auch überlegen, welche Tools und welche Technologien ich einsetze zukünftig. Wo ist mein Sprachbot? Wo ist mein MCP-Server? Wo ist meine Sichtbarkeit für die Agenten und so weiter? Wir haben dann einen völlig neuen Punkt. Und dass du gerade gesagt hast, Michi, ist interessant, diese 3 Jahre. Gut, HTTP ist ja lange her, aber die 3 Jahre ist trotzdem auch spannend, weil als es losging, ich erinnere es noch genau, da haben sich ja viele zurückgelehnt und gesagt, naja, guck mal, 7 Finger, hahaha. Ja, jetzt ist er doch nicht mehr 7 Finger. Und wenn ich mir eure Zahlen anschaue, Ulf, die negativen Erfahrungen mit KI, die sind ja wirklich minimal. Ne? Also ist schon ganz klar positive Erfahrungen mit dem Einsatz von KI.
Sagen wir mal umgekehrt, ich bin erstaunt, wie gut die Erfahrungen sind. Weil man muss ja überlegen, das ist eine Befragung des letzten Jahres. Und allein im letzten Jahr, man muss ja sagen, also ist ja sozusagen mindestens alle 2 Monate ein komplett neues iPhone erfunden worden, praktisch, wenn man eine KI nimmt. Also das heißt, wir haben ja auch Schritte, die in der Qualität sich stetig verbessern. Ja, also es gibt immer noch Unfug, der da vorne rauskommt, aber der wird immer weniger. Und das ist eigentlich der Punkt, dass eigentlich da 48% gesagt haben, dass sie eigentlich damit ganz zufrieden sind, hat mich ehrlich gesagt erstaunt, weil ich gedacht hätte, dass da viel mehr Kritik kommt.
Natürlich schade, dass wir nicht mehr über Metaversum und solche Sachen reden. Das ist dann schon durch. Was mich aber dazu bringt, lieber Ulf, dass wir tatsächlich noch mal so ein bisschen zum Ende jetzt den Ausblick haben können. Also ein Fazit aus euren Zahlen. Das gibt's in der Pressemitteilung natürlich auch, aber ein bisschen habt ihr auch schon klar gesagt, okay, es gibt jetzt nicht die totale Panikmache, es gibt jetzt keinen Grund zur ganz großen Sorge. Ne? Also die Leute wollen weiter reisen, das ist relativ stabil, aber einen großen Ausreißer nach oben gibt's auch nicht mehr, nach unten glücklicherweise auch nicht. Glücklich so?
Nein, ich würde das auch wirklich sehr positiv bewerten. Also ehrlich gesagt, ich hatte vorher auch keine Weltuntergangsstimmung, da bin ich auch nicht der Typ für. Aber ich sehe auch wirklich, klar gibt es die Teile in der Bevölkerung, die sparen müssen und die dann, das haben wir ja eben durchdiskutiert. Aber ein Großteil hat eben genug Geld zum Reisen und Reisen ist wichtig. Und auf die können wir halt setzen. Und wir sehen jetzt schon, die Reiseabsichten für 2026 haben nochmal eine ganz kleine Schippe auf ein wirklich hohes Niveau vom Vorjahr draufgelegt. Also das heißt, da sind wir jetzt schon in Bereichen, die wirklich auch über 2018, 2019 liegen. Also da können wir uns wirklich drauf verlassen, dass das dann wirklich kommt. Und auch bei der wirtschaftlichen Lage, über die wir ja uns immer beklagen, ist wirklich aus Konsumentensicht zumindest so ein Silberstreif zu erkennen. Ne? Also die war für die persönliche wirtschaftliche Lage, die ja eigentlich das Wichtigste ist, ob man jetzt konsumiert oder nicht, war sie ja nie wirklich schlecht. Da lagen wir immer über 70% der Menschen, die gesagt haben, es bleibt gleich in den nächsten 12 Monaten oder es wird sogar besser. Jetzt sind wir bei 76%. Aber was ganz interessant ist, die Linie, also bei der allgemeinen wirtschaftlichen Lage, das viel stärker schwankt, ne, was viel stärker Tagesgeschehen und sagen wir mal, Weltpolitik abhängig ist, sind wir jetzt wieder auf einem Niveau, was wir zum letzten Mal gesehen haben im Januar 2022, als wir noch nicht wahrhaben wollten, dass es sowas wie einen Ukraine-Krieg überhaupt geben kann. Ne? Also das heißt, in so einer positiven Nach-Corona-Stimmung. Und jetzt muss man sagen, wir haben uns offenbar an alles Schlechte auf dieser Welt gewöhnt und sind sozusagen auf dem Niveau jetzt angekommen, dass wir gesagt haben, naja, ist halt so, aber das muss ja jetzt nicht unbedingt sofort 1:1 schlecht für uns sein, persönlich, aber auch für uns in Deutschland. Also das heißt, da sind sozusagen diejenigen, die glauben, dass es gleich bleibt zumindest, wieder über denen, die sagen, dass es wahrscheinlich schlechter wird in den nächsten 12 Monaten. Und das ist ja zumindest so ein Silberstreif. Und wie gesagt, die Stimmung, je näher man ans Thema Urlaub fragt und ob man Urlaub fragen möchte, desto positiver wird's. Also da können wir uns einfach auf die Leute verlassen.
Ja, ich sehe das auch auf deinen Zahlen, die du vorgestellt hast. Die Umsätze werden ein bisschen steigen. Das ist sicher auch das Pricing, das ein. Und ansonsten wird aber in keinem Bereich, egal ob Fernreise oder Mittelmeer oder auch Inland oder so ein großer Einbruch erwartet. Also da gibt es ganz klar das Commitment des Kunden, ich bleibe weiter unterwegs, ja. Und die Buchungswege, die haben wir jetzt eigentlich schon besprochen, Michi, ne?
Ja, also ich würde dem zustimmen aus der Verbrauchersicht. Ich glaube aber, dass die Veränderungen eigentlich innerhalb der Touristik passieren werden. Also ich habe bei einem Vorgespräch mit dem Ulf auch mal gesagt, vielleicht müssten wir irgendwann auch noch mal so einen Weg über KI. Also heute haben wir Webseiten und Telefon und Besuch in einem Reisebüro als Kanäle und auch die Rollen, die sich dadurch ergeben. Oder wie funktioniert unser Marketing noch, wenn eine KI sozusagen für dich losrennt? Also ich glaube, die Veränderungen innerhalb dieser Branche, die werden größer werden. Beim Verbraucher, da bin ich auch, und auch diesen Lichtblick, das ist so gut zu sehen, dass die Stimmung sich aufhält. Die ist nicht überschwänglich, aber sie hält sich auf und man gewöhnt sich dran. Ich glaube, dass die Veränderungen in den nächsten 5 bis 7 Jahren in dieser Branche gewaltig sein werden.
Und vielleicht reden wir dann auch wieder darüber. Auf jeden Fall nehmen wir mit, in einem stabilen Markt eine positive Stimmung kann jetzt erstmal nichts Schlechtes sein. Und mit diesen Worten abschließen wollen und sagen, jetzt haben wir bald alle ITB vor uns, da wird sich diese Stimmung weiter aufhellen, hoffe ich sehr. Dank euch, dass wir wieder miteinander sprechen konnten, möchte noch darauf verweisen, dass die kompletten Daten und Fakten natürlich auf der Webseite des VIR zum Download zur Verfügung stehen werden und ich werde das selbstverständlich in den Shownotes dieses Podcasts verlinken. Danke an euch noch einmal. Danke an alle Zuhörer fürs bis zu Ende hören und auf bald. Danke.
Danke.
Danke und tschüss.
Ciao.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Travelholics Media.